Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 13. August. In einer Krisensituation zeigt sich, wie es um das Verhältnis von Staat und Bürger bestellt ist. Und was die Regierenden den Menschen, die sie regieren, zutrauen. Nichts tun als Handlungsanweisung, Lagerfeuer statt Infektionsherd als Impfwerbeslogan, aha und jetzt 3G. Groß scheint das Zutrauen in uns Bürgern nicht zu sein. In der Pandemie hat sich eine Ansprache breit gemacht, die dem didaktischen Duktus für die Lümmel von der letzten Bank entspricht. Früher war es 333 bei Issus Keilerei, jetzt ist es 3G, geimpft, genesen, getestet. Die Eselsbrücke der Fürsorge. Diese Ansprache ist symptomatisch für die Corona-Politik, wie sie in der Runde aus Ministerpräsidenten und Kanzlerin beschlossen worden ist. Statt einen Weg in die Normalität zu ebnen, manifestiert sich eine staatlich verordnete Reglementierung. Die hat nichts mit politischen Allmachtsfantasien zu tun, wie sie von Querdenkern unterstellt werden, sehr wohl aber mit politischem Format. Und zwar mit dem Format der MPK als Entscheidungsgremium für bundesweite Corona-Maßnahmen. Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Runde lieber zu schlechten Ergebnissen kommt als zu gar keinen. Erinnert sei an die beschlossene Osterruhe, die dann zurückgenommen werden musste und zu einer Entschuldigung der Kanzlerin führte.
Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Auch die 35 als magische Inzidenzzahl erblickte im Kanzleramt das Licht der Pandemiewelt und wurde von dort in die MPK getragen. Die 35 ist eine politische Zahl, keine wissenschaftliche. Und der Inzidenzwert als entscheidender Corona-Indikator stammt aus einer Zeit mit deutlich höheren Neuinfektionen und ohne Impfstoff. Doch auch jetzt, wo mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande geimpft ist, bleibt beides erhalten. Die 35 und die 7-Tages-Inzidenz als Maßstab. So zumindest das Ergebnis der MPK von Anfang dieser Woche. Dabei debattieren schon seit längerem Mediziner, Wissenschaftler und Politiker, dass nur die Inzidenz als Parameter für die Corona-Lage nicht mehr tauge. Kanzlerin und Ministerpräsidenten aber konnten sich nicht auf ein neues, angemessenes Bewertungssystem einigen.
Aber im Grunde genommen ist das eine knifflige Frage, wo es noch keine endgültige Antwort gibt. Und mein Eindruck ist, da diskutieren sowohl der Bund, also der Bundesgesundheitsminister, RKI und die Landesgesundheitsminister noch eifrig darum. Aber es ist noch keine, kann man jetzt wirklich sagen, keine Glücksformel gefunden, die das alles schon ins Lot bringt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem.
Nun geht es hier nicht um Glück, sondern um handfeste Eingriffe in unser Leben. Ihre Grundlage ist das Pandemiegeschehen. Und das trifft mittlerweile auf eine andere, eine vakzinierte Realität. Gegen die aber scheint die MPK immun zu sein. Jetzt jedoch scheren zwei Bundesländer aus, werden in der Logik von Markus Söder zu Glücksrittern. Niedersachsen und Baden-Württemberg verabschieden sich von der Inzidenz. Stattdessen wird an einem Konzept zur Beurteilung der Lage gearbeitet, das auch die Hospitalisierung und die Auslastung der Intensivkapazitäten berücksichtigt. Was am Dienstag als gemeinsamer Beschluss von Kanzlerin und Ministerpräsidenten verkündet wurde, ist heute also schon wieder Geschichte. Die ersten Bundesländer tun das, was ihnen offenbar in der MPK nicht möglich gewesen ist. Sie passen ihre Corona-Politik den realen Umständen an. Und Markus Söder? Der wird zum Herrn Rossi der Ministerpräsidentenkonferenz.
Ja, Herr Rossi sucht das Glück.
Unsere weiteren Themen heute. Mit der Journalistin und Buchautorin Alice Botha spreche ich über die mutigen Frauen von Belarus. Ein Jahr nach der gefälschten Wahl des Despoten Alexander Lukaschenko. Und über Svetlana Tichanowskaja.
Sie hat die größte politische Krise im Leben des Alexander Lukaschenkos ausgelöst. Und sie sagte, naja, sie wollten halt was zu lachen haben. Da war ich, diese kleine Hausfrau, die Frikadellen brät daheim und auf die Kinder aufpasst, welche Gefahr sollte von ihr ausgehen? Und das war Alexander Lukaschenkos größte Schwäche. Er hat immer schon Frauen unterschätzt. Und in dieser Wahl, bei dieser Wahl, wurde ihm das zum Verhängnis.
Außerdem staunen wir über ein Stück Hochzeitstorte, das uralt, aber viel wert ist. Und wir vergessen natürlich nicht, über ein sehr wichtiges Jubiläum zu sprechen, das die deutsche Geschichte geprägt hat. Vor 60 Jahren wurde die Berliner Mauer gebaut.
We don't believe in honest elections. But I still believe that our president will understand that his time is over. People don't want him anymore.
Leise, aber starke Worte einer mutigen Frau. Svetlana Tichanowskaja war bis zum letzten Jahr eine unscheinbare Hausfrau und Mutter. Heute ist sie das Gesicht der Opposition von Belarus. Der Präsident, von dem sie spricht, ist Alexander Lukaschenko, Diktator in Minsk. Und der Mann, der nach dem dreisten Wahlbetrug die lauten Proteste brutal niederschlagen ließ. Vor rund einem Jahr war das. Ich spreche dazu heute mit Alice Botha. Sie ist Zeitjournalistin, eine der besten Osteuropa-Kennerinnen in Deutschland und Autorin. Ihr neuestes Buch heißt Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Es gewährt einen beeindruckenden Einblick in dieses kleine Land Belarus und wie aus drei stoischen Bürgerinnen plötzlich aufmüpfige Heldinnen wurden, die aufbegehrten gegen den großen Tyrannen und sein Regime. Guten Morgen, liebe Alice.
Guten Morgen, Dagmar.
Alice, vorweg, wir kennen uns schon lange, wir haben bei der Zeit zusammengearbeitet und wir duzen uns und das werden wir in diesem Interview auch weiterhin tun. Alice, wir wollen über Belarus reden. In dieser Woche hat sich die Präsidentschaftswahl in Belarus gejährt, die eigentlich das Ende der Ära Lukaschenko bedeutet hätte. Alexander Lukaschenko, auch der letzte Diktator Europas genannt, ist immer noch im Amt und seine Herausforderinnen sind im Exil oder im Gefängnis. Welche Macht hat die Oppositionsbewegung heute in Belarus überhaupt noch?
Ich glaube, wenn wir von Oppositionsbewegung sprechen, dann müssen wir einmal sagen, um wen es geht. Es gibt mittlerweile zwei Städte, in denen die wichtigen Oppositionellen, die bei dieser Wahl eine Rolle gespielt haben, untergekommen sind im Exilleben. Das ist einmal Warschau, da ist ein Machtzentrum der Opposition und das noch Wichtigere ist aber in Vilnius in Litauen. Dorthin ist Svetlana Tichanowskaja gezwungen worden, kann man sagen. Kurz nach der Wahl ist sie außer Landes genötigt worden. Sie war die Herausforderin von Lukaschenko und hat mutmaßlich die Wahl gewonnen. Genau wissen wir es nicht. Die ist ja in einer unglaublichen Art und Weise gefälscht worden, diese Wahl. Und die Ergebnisse werden wir wohl nie erfahren. Und ich hatte die Chance, sie zu besuchen in Vilnius. Und dort hat sie eben einen Stab, der ihr zuarbeitet. Sie hat sich ziemlich neu erfunden in dieser Rolle als eine, wie sie sich nennt, eine Anführerin des freien Belarus. Dort sitzt sie im siebten Stock in einem eindrucksvollen Hochhaus am Rande von Vilnius und versucht eben mit allen Mitteln, die sie hat, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten.
Welche Mittel hat sie, Alice?
Das ist die Öffentlichkeit. Mehr hat sie nicht. Sie versucht natürlich mit den Menschen im Land im Gespräch zu bleiben. Aber ohne die Öffentlichkeit, die weltweite und die europäische, geht gar nichts. Und da war sie jetzt zuletzt auch wegen aufsehenserregender Ereignisse recht erfolgreich. Sie hat Joe Biden getroffen. Sie war in Berlin. Sie reist im Prinzip durch die Weltgeschichte, während ihre beiden Kinder eben daheim sind in Vilnius, wenn man es daheim nennen kann, und ihr Mann nach wie vor in Belarus im Gefängnis sitzt, seit über einem Jahr schon, in Isolationshaft.
Der Mann von Svetlana Tichanowskaja, der stand ja am Anfang dieser Präsidentschaftskandidatur, genau, die am Ende seine Frau von ihm sozusagen übernommen hat. Erzähl noch mal diese ungewöhnliche Geschichte, die ja gar keinem großen Plan gefolgt ist, sondern die aus den Umständen entstanden ist und eigentlich eine total unwahrscheinliche Geschichte gewesen ist.
Ja, es ist wirklich eine unwahrscheinliche Geschichte und sie klingt wie eine Fernsehserie. Der Mann von Svetlana Tichanowskaja ist ein Producer gewesen, hat viele Werbespots und so weiter produziert mit seiner Firma und hat beschlossen, Alexander Lukaschenko herauszufordern. Er war nicht der Einzige, das muss man sagen. Es gab drei hoffnungsvolle Kandidaten. Und er wurde dann eben festgenommen und während er noch im Gefängnis saß, das war ein relativ kurzer Zeitraum, dachte sich seine Frau, ja Mensch, dann werde ich jetzt einfach sein Werk zu Ende führen. Und ich hatte sie auch mal gefragt, ob sie zum ersten Mal in dieser recht traditionellen Ehe allein eine so weitreichende Entscheidung getroffen hat.
Die Entscheidung getroffen, als Präsidentschaftskandidatin anzutreten.
Ja, aber sie dachte, da wird nichts draus. Also deshalb war sie sich nicht im Klaren darüber, im Mai vergangenen Jahres, was für Ausmaße das haben könnte. Sie wollte eben aus Liebe, Respekt diese Entscheidung für ihn treffen, sozusagen diesen Weg zu Ende gehen und war dann völlig überrascht, als sie tatsächlich zugelassen worden ist.
Dass sie zugelassen worden ist von dem Regime als Kandidatin, hat Lukaschenko diese Frau einfach nicht ernst genommen?
Absolut. Absolut. Ich habe Svetlana Tsikhanouskaya selbst gefragt, wie sie sich das eigentlich erklärt, dass so etwas wie ihre Geschichte überhaupt passieren konnte. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und sie hat die größte politische Krise im Leben des Alexander Lukaschenkos ausgelöst. Und sie sagte, naja, sie wollten halt was zu lachen haben. Da war ich, diese kleine Hausfrau, die Frikadellen brät daheim und auf die Kinder aufpasst. Welche Gefahr sollte von ihr ausgehen? Und das war Alexander Lukaschenkos größte Schwäche. Er hat immer schon Frauen unterschätzt. Und in dieser Wahl, bei dieser Wahl, wurde ihm das zum Verhängnis.
Jetzt in einem Land, das ja in einer sehr patriarchalischen Struktur immer noch gelebt hat, also das klassische Rollenbild der sowjetischen Frau, die zwar einerseits gearbeitet und angepackt hat, die andererseits aber auch zu Hause dem Mann mehr diente, als dass sie da eigenständig einen Haushalt führte. In dieser Gesellschaftsstruktur, dass Frauen eine solche Kraft entwickeln konnten, die sich dann im Land ausgebreitet hat und zu einer wirklichen Bewegung geworden ist. Wie ist das zu erklären? Zumal ja auch Lukaschenko lange ganz unumstritten war. Was ist da passiert?
Die Pandemie ist passiert. Als die Corona-Pandemie anfing, hat Lukaschenko sich darüber lustig gemacht. Er nahm das Virus nicht ernst, er gab tolle Tipps, wie dass man sich mit Knoblauch und Ingwer ernähren soll und Wodka trinken soll. Und diejenigen, die zuerst zu sehen bekamen, welche Auswirkungen die Pandemie hat, waren überwiegend Frauen. Die Frauen arbeiten überwiegend im Gesundheitssektor, sie pflegen Kranke, Alte, sind in den Familien zuständig und sahen jetzt ganz konkret, was dieses Virus veranstaltet, was für Folgen das hat und wie miserabel ausgestattet die Krankenhäuser und die Medizinerinnen und Mediziner sind. Und daraufhin begann eine Art von zivilgesellschaftlicher Organisation. Ja, die war gar nicht politisch. Man organisierte Wasser für die Ärzte, Lebensmittel, Utensilien, Instrumente, die sie dringend brauchten. Alle zogen an einem Strang, nicht nur Frauen übrigens. Und ich glaube, dass dieses sich selbst organisieren eine Art von Erwachen war, ein gesellschaftliches Erwachen. Ja, in einer Gesellschaft, die von einer Diktatur geprägt ist. Und die Frauen selbst, ja, also du hast recht, es ist natürlich eine patriarchale Gesellschaft einerseits. Andererseits ist sie auch emanzipatorisch, wie wir sie zum Beispiel in der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren ja gar nicht so sehr hatten. Also in der Sowjetunion flogen Frauen in den Kosmos, als sie hier noch ihren Ehemann um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also es ist sozusagen so eine Ungleichzeitigkeit, die wir oft nicht zusammengedacht kriegen, weil natürlich das Frauenbild Teil einer Ideologie war, der sozialistischen Ideologie, der Gleichheitsideologie. Aber gleichzeitig gingen die Freiheiten der Frauen ja immer so weit, wie Männer sie zugelassen haben. Und daraus entsteht irgendwie einerseits eine enorme Stärke, die sich insbesondere im privaten Raum auch gezeigt hat, aber eben auch irgendwie eine gesellschaftlich etablierte Schwäche. Die Frauen sind nicht die Entscheiderinnen. Das Entscheiden, das ist dann doch irgendwie Männersache. Und da hat man sich dann irgendwie jetzt gehörig geirrt. Diese Frauen waren eine Art Katalysator. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch ohne sie so eine Bewegung gegeben hätte. Womöglich schon. Aber weil sie eben so unterschätzt worden sind und weil sie so eine andere Sprache gefunden haben in dieser gesamten Wahlkampfzeit, sind ihnen förmlich die Herzen zugeflogen. Also sie sprachen unglaublich oft von Liebe und Respekt. Und das mag für uns sehr seltsam wirken, wenn jetzt Annalena Baerbock sich jetzt hier hinstellen würde und uns etwas von Liebe erzählen würde. Aber in einer Gesellschaft, in der Politik von Gewalt und einer gewaltvollen Sprache geprägt ist, ist das fast wie so eine kleine Mini-Revolution.
Eine der drei Frauen, Maria Kolesnikova, die hat ihr politisches Engagement ins Gefängnis gebracht. Seit fast einem Jahr sitzt sie in Haft und vor wenigen Tagen hat der Prozess gegen sie begonnen. Und das Bild von ihr im Prozesssaal hinter Gittern, ein Lächeln auf den Lippen und die Hände zum Herz geformt, dieses Bild ist um die Welt gegangen. Du, Alice, hast ja auch zu ihr Kontakt gehabt, vor allem zu ihrer Familie und auch ihren Freunden. Ist sie tatsächlich diese ungebrochene Frau, wie sie sich da zu Prozessbeginn präsentiert hat?
Mir scheint es zumindest so zu sein. Also Maria Kolesnikova ist eine Person, die mich einfach erstaunt. Und sie ist da sehr anders als Svetlana Tichanowskaja, die sich immer wieder überwinden muss, um weiterzumachen. Maria Kolesnikova ist recht politisch denkend gewesen, als Musikerin auch, sehr engagiert und sehr furchtlos. Ich weiß bis heute nicht, warum manche Menschen diese Furchtlosigkeit in sich haben, diesen Mut. Bei ihr war es sogar so, dass sie im vergangenen September außer Landes gebracht werden sollte. Man wollte es so aussehen lassen, also das Regime, als würde Maria Kolesnikova das alles verraten und sich irgendwie absetzen, flüchten und wieder ihr gutes Leben in Stuttgart fortführen. Da hat sie ja Freunde, da hat sie Arbeit, da hat sie ihre musikalischen Projekte. Und sie hat sich mit im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen und Füßen gewehrt. Ich sprach mit ihren Begleitern, die ebenfalls außer Landes gebracht werden sollten mit ihr. Bei denen gelang es dann auch. Und die erzählten mir, wie sich das alles abgespielt hat, wie sie dann im Auto saß, schreiend und um sich schlagend und dann ihren Pass entdeckte, ihn zerriss. Sie war eben schon über die belarussische Grenze gebracht worden, aber noch nicht in der Ukraine angekommen, also im Niemandsland. Und dann stieg sie aus dem Auto und lief zurück Richtung Belarus, wissend, dass ihr aller Wahrscheinlichkeit nach Gefängnis drohen würde. Und so kam es dann auch. Ich glaube, womit sie nicht gerechnet hat, ist, wie sehr sich das Strafmaß erhöhen würde. Am Anfang umfasste es 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre. Jetzt reden wir von 12 Jahren, die ihr drohen. Und trotz dieses Strafmaßes hatte sie diesen unglaublichen Auftritt im Gerichtssaal, wo sie eben tanzte und ihr Symbol zeigte, also mit den Händen geformtes Herz, und sich unbeugsam zeigte. Und ich glaube persönlich, das ist aber meine subjektive Einschätzung, dass dieses hohe Strafmaß, das ihr droht, eine Rache an dieser Unbeugsamkeit ist. Diese Frau gibt nicht bei. Sie ist nicht bereit zu Kompromissen. Im Gegenteil, sie scheint offenbar sogar bereit zu sein, diesen immens hohen Preis zu bezahlen und auf Jahre im Gefängnis zu bleiben für ihren Kampf.
Zum Schluss, Alice, von dir stammt der Satz: Das Leben dieser Frauen hat sich unwiederbringlich verändert und das eines ganzen Landes mit. Wie hat sich Belarus durch diese Frauen verändert? Was ist geblieben?
Es ist für uns jetzt gerade nicht sichtbar, wie stark die Veränderungen sind. Aber wenn wir nur an den vergangenen Herbst denken, wo Hunderttausende auf der Straße waren, in einer Gesellschaft, die eigentlich eher apathisch war bis dahin, die getanzt, gesungen haben, die wahrscheinlich die friedlichsten Proteste der Welt ausgetragen haben. Also es gab Bilder davon, wie Protestierende ihre Schuhe ausziehen, bevor sie auf Bänke steigen, wie sie ihren Müll einsammeln nach den Protesten, ja, und wegbringen. Es waren alles unglaublich zivilisiert und friedlich. Und sie standen eben auf eine sehr kreative Art und Weise für ihre Ziele ein, nämlich Neuwahlen, Freilassung aller politischen Gefangenen und endlich ein Ende der Staatsgewalt. Und das ist nicht einfach verschwunden, es ist niedergeknüppelt worden. Die Repressionen in Belarus sind nie dagewesene. Also letzte Diktatur hin oder her, das hier ist ein neues Ausmaß. Und das passiert bei uns, vor unserer Haustür, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist sozusagen eine Friedhofsruhe. Es gärt ja trotzdem in dieser Gesellschaft. Es haben Prozesse stattgefunden, die nicht abzuwickeln sind. Menschen haben sich erkannt, als sie auf die Straße gegangen sind, wollen Veränderung. Und der Wunsch nach Veränderung verschwindet nicht einfach wieder, sondern wird halt im wahrsten Sinne des Wortes niedergeknüppelt. Aber ich glaube nicht, dass man ihn tot machen kann.
Alice, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ich kann allen nur dein Buch »Die Frauen von Belarus« empfehlen. Das, was wir heute besprochen haben, ist ein kleiner Auszug von all dem, was dort zu lesen ist. Ich danke dir.
Danke dir, Dagmar.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da guckt man momentan mit Besorgnis auf die weiteren militärischen Erfolge der Taliban in Afghanistan. Gestern Abend wurde gemeldet, dass Herat, die drittgrößte Stadt des Landes, erobert wurde. Und wenige Wochen nach dem Abzug der letzten Bundeswehrsoldaten wurde Anfang dieser Woche auch die nördliche Provinzhauptstadt Kunduz von den radikal-islamischen Milizen erobert. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit meinem Kollegen Gordon Ripinski, dem stellvertretenden Chefredakteur von The Pioneer, in dieser Woche in einem sehr ausführlichen Gespräch über die Situation vor Ort gesprochen. Über die Gefahrenlage für ehemalige einheimische Bundeswehrmitarbeiter und natürlich auch über die aktuelle Diskussion, sich dem Vormarsch der Taliban militärisch entgegenzustellen.
Ihr Parteikollege Norbert Röttgen will noch nicht so schnell abschließen und auf andere Einsätze gucken. Er sagt, wir müssen uns als Bundeswehr eigentlich wieder engagieren. Sie haben gesagt, dass das für Sie nicht in Frage kommt, aber wird das für immer und ewig oder für die nächste Zukunft so bleiben?
Ich habe gesagt, wer das fordert, der muss genau erklären, mit welchem Ziel will er rein, mit welcher Strategie, mit welchen Partnern. Und wenn das Ziel sein soll, die Taliban wirklich zu stoppen, dann muss er wissen, das ist ein langer, ein ganz gefährlicher Kampfeinsatz. Man kann auch sagen, das wird ein Krieg. Und ich bin sehr dafür auch, weil es hier um das Leben von unseren Soldatinnen und Soldaten geht, ich bin sehr dafür, dass man das sehr klar benennt und dass man diese Debatte auch sehr offen führt, damit jeder am Ende auch weiß, für was er möglicherweise die Hand hebt.
Eine Kurzversion des Gesprächs mit Annegret Kramp-Karrenbauer hören Sie heute Mittag in unserem Pioneer-Podcast Hauptstadt – Das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Und die komplette, über 30-minütige Langversion dann morgen früh in einem Sonderpodcast auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Stück alte Torte so teuer sein kann. Der Engländer Gary Layton ersteigerte jetzt für unfassbare 1850 Pfund ein Stück Torte. Und zwar ein Originalstück der Hochzeitstorte von Prinz Charles und Lady Diana aus dem Jahr 1981. Immerhin, die Torte hat länger gehalten als die royale Ehe, aber das ist eine andere Geschichte. Das Tortenstück nahm damals jedenfalls die Köchin Moira Smith mit nach Hause, wo sie es bis zu ihrem Tod sicher in Folie verpackt verwahrte. Jetzt versteigerten ihre Kinder die Torte bei einem britischen Auktionshaus und fanden in Gary Layton einen zahlungswilligen und über das eigene Sein hinausdenkenden Käufer. Denn Layton, sich seiner Endlichkeit bewusst, plant schon jetzt für seinen Nachlass. Die Torte soll nach seinem Tod für einen wohltätigen Zweck weitergegeben werden. Allerdings müsse er sich noch eine Möglichkeit überlegen, wie er sich davon abhalten könne, das Tortenstück zu essen. Wir wissen, dass die englische Küche nicht gerade die beste ist. Schließlich verzog schon Obelix das Gesicht, als ihm bei den Briten gekochtes Wildschwein in Minzsoße serviert wurde. Aber dass das Essen auf der Insel so mies ist, dass selbst ein 40 Jahre altes Kuchenstück verspeist wird, dabei ist es doch Winston Churchill, der gesagt hat, man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass man diesen riesigen logistischen Aufwand, den Bau einer Mauer durch eine der größten Städte Europas, tatsächlich geheim halten konnte.
Das, was auf der Hand liegt, ist, dass es sich bei den Abriegelungsmaßnahmen der Zonenmachthaber um eine eklatante Bankrotterklärung handelt.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
In Berlin sind heute von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik beschlossene Maßnahmen wirksam geworden, die den Schutz der DDR vor westlicher Wühlarbeit gewährleisten und auch die Sicherheit der Staaten des sozialistischen Lagers garantieren werden.
Potsdamer Platz, auch hier wieder das gleiche Bild in Richtung Leipziger Straße, Stacheldraht. Die Ebertstraße durchzieht ein tiefer Graben, der ausgehoben wurde. Die Pflastersteine und der Sand liegt auf der Straße.
Die westlichen Geheimdienste wurden jedenfalls vom Bau der Berliner Mauer heute genau vor 60 Jahren am 13. August 1961 komplett überrascht. Und so rechtfertigte die DDR-Staatsführung die beginnenden Bauarbeiten vor der eigenen Bevölkerung.
Am 13. August 1961 erfuhr der deutsche Imperialismus, hier ist kein Durchkommen mehr. Hier sind die Grenzen seiner Macht. Von hier geht seine endgültige Niederlage aus. Hier ist die Deutsche Demokratische Republik, in der zum ersten Mal in Deutschland der Frieden zum Regierungsprogramm erhoben ist.
Immer noch eine der größten und frechsten politischen Lügen aller Zeiten sind die Worte von Walter Ulbricht.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Die DDR blutete damals aus. 150.000 Bürgerinnen und Bürger hatten dem Arbeiter- und Bauernstaat seit Jahresbeginn 1961 den Rücken gekehrt und Hammer und Sichel einfach fallen gelassen. Die Staatsführung musste reagieren. Und wunderte sich dann an diesem Sommersonntag, dass es kaum Proteste gegen die staatliche Abriegelung Ostberlins gab. Es blieb weitgehend ruhig. Dabei hatte die militärische Leitung des Warschauer Pakts Armeelazarette bereitgehalten, um tausende Opfer der erwarteten Massenaufläufe und Unruhen medizinisch zu versorgen. Und wenn Walter Ulbricht uns schon so angelogen hat, dann hier die schönste Lüge zur Mauer von Erich Honecker.
Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
Beseitigt wurde dann nicht nur die Mauer 28 Jahre später, sondern kurz darauf die ganze DDR. Die Mauer ist weg. Ost-Berlin ist nur noch Erinnerung. Und das Mädchen aus Pankow braucht heute keinen Sonderzug mehr.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz. Mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Mädchen aus Ost-Berlin. Das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wär. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervereien. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein. Thank you. die Jungs das nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger, vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein.